Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Iswas, dem Podcast der Agrarkoordination. Mein Name ist Mireille. Je nachdem, zu welcher Tageszeit ihr diese Folge hört, desto mehr oder weniger habt ihr bereits Zucker konsumiert. Und darüber sprechen wir heute. Denn weltweit wächst der Konsum von Zucker, der natürlich in vielen Süßigkeiten steckt, aber auch in vielen hochverarbeiteten Lebensmitteln und vor allem in Süßgetränken. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt täglich nicht mehr als 50 Gramm Zucker zu essen. Doch das ist ziemlich schnell erreicht. Bereits ein Viertel Liter Coca-Cola enthält 27 Gramm Zucker. Kein Wunder also, dass in Deutschland der Zuckerkonsum bereits bei 92 Gramm pro Kopf pro Tag liegt. Der übermäßige Zuckerkonsum erhöht das Risiko für Übergewicht und auch für viele Krankheiten wie Diabetes und Karies. Und das ist sogar nur die eine Seite, denn der Anbau von Zucker hat viele ökologische und auch soziale Auswirkungen, vor allem in Ländern des globalen Südens. Ich spreche heute mit Silke Bollmohr vom Incota-Netzwerk über diese bittersüßen Wahrheiten des Zuckers. Wir sprechen darüber, wo kommt der Zucker überhaupt her? Was passiert in den Anbauländern? Wie können wir unseren Zuckerkonsum senken? Und welche Erfahrungen gibt es mit der Zuckersteuer? Herzlich willkommen, Silke. Ich freue mich, dass du heute mit mir das Gespräch über das wichtige Thema Zuckerkonsum führst. Silke, du arbeitest als Referentin für Welternährung und globale Landwirtschaft bei Incota. In Deutschland nimmt der Konsum von Zucker und auch hochverarbeiteten Lebensmitteln immer weiter zu. Ist der Zuckerkonsum denn ein globales Problem?
Ja, vielen Dank, Mireille, erstmal, dass ich bei diesem Podcast zum spannenden und auch sehr aktuellen Thema Zucker dabei sein darf. Bevor ich deine Frage beantworte, würde ich erstmal ganz kurz auf die Frage eingehen, was wir eigentlich meinen, wenn wir über Zucker reden. Denn der Begriff Zucker bezeichnet ja eigentlich eine gesamte Stoffgruppe, zu der auch Traubenzucker, also Glucose, Fruchtzucker oder auch Milchzucker gehören. Und in der Umgangssprache ist mit Zucker aber oft nur der Haushaltszucker gemeint, also die sogenannte Saccharose. Denn die Saccharose macht einen Großteil der gesamten Zuckeraufnahme aus. Und das, obwohl diese Verbindung in diesen Mengen gar nicht zu unserer traditionellen Nahrung gehört. Denn eigentlich kommen wir auch völlig ohne Saccharose aus. Der Stoffwechsel kann nämlich Stärke aus Getreide oder Kartoffeln ganz einfach verwandeln in Traubenzucker, den das Gehirn dann als Energiequelle braucht. Aber zurück zu deiner Frage. Früher war Zucker eigentlich Luxusgut und jetzt ist es zum großen Bestandteil der westlichen Ernährung geworden. Warum ist das so? Zucker ist ein billiger Zusatzstoff, mit dem Produkte gestreckt und haltbar gemacht werden können. Und Zucker kann aber auch triebhaftes Essen auslösen, sogenanntes in sich hineinstopfen, erst recht, wenn es vor allem mit Fett gemischt wird. Und mit durchschnittlich 89 Gramm täglich nehmen wir einfach zu viel Zucker zu uns. Die WHO empfiehlt 25 bis 50 Gramm pro Tag. Das sind ca. 6 Teelöffel. Das Problem: allein eine Dose Limonade enthält die Menge von 10 Teelöffeln Zucker und eine Tafel Schokolade bringt es auf etwa 55 Gramm. Und bei Kindern wird sogar nur die Hälfte empfohlen. Das ist schon mit einer einzigen Kugel Eis und 2 Butterkeksen erreicht. Aber nicht nur die reichen Industrieländer haben einen steigenden Zuckerkonsum, sondern auch die Länder des globalen Südens ziehen längst nach und übertreffen den Verbrauch des globalen Nordens teilweise deutlich. Vor allem auch durch den Konsum von überzuckerten Erfrischungsgetränken. Und dieser übermäßige Zuckerkonsum wirkt dann wie Gift auf unseren Körper und erhöht dann, wie wir wahrscheinlich alle wissen, das Risiko für Übergewicht und dann eben auch die größte Gesundheitsgefahr der Moderne, die Diabetes, aber auch Bluthochdruck und natürlich Karies. Und auch der regelmäßige Konsum von Süßen belastet auch die Bauchspeicheldrüse, weil sie halt viel Insulin zur Blutzuckerregulation ausschütten muss. Also wirklich ein großes Problem, dieser Zuckerkonsum. Und für die WHO haben Übergewicht und Fettleibigkeit weltweit epidemische Ausmaße erreicht. Also 25% der Menschen weltweit sind übergewichtig. Nochmal wieder zurück auf Deutschland zu kommen. In Deutschland sind laut Robert-Koch-Institut fast sogar 47% der Frauen und 60% der Männer übergewichtig. Und jedes 6. Kind in Deutschland gilt mittlerweile als adipös, mit der Tendenz steigend.
Ja, das sind ganz schön schlimme Zahlen. Also der Zuckerkonsum wächst in Deutschland und auch weltweit. Ich habe jetzt rausgehört, also es ist ein total beliebter Rohstoff und wird von der Lebensmittelindustrie vor allem auch als billiger Inhaltsstoff eingesetzt. Wo kommt denn eigentlich dieser ganze Zucker her und wie wird er auch angebaut?
Ja, also in den Ländern der Europäischen Union wird Zucker fast ausschließlich aus der Zuckerrübe gewonnen. Und die Hälfte des weltweit gewonnenen Rübenzuckers wird in der EU eben auch produziert. Also Frankreich, Deutschland und Polen stehen hier an der Spitze. Global gesehen ist aber Zuckerrohr die wichtigere Pflanze. 86% des weltweit hergestellten Zuckers wird derzeit aus Zuckerrohr und nicht Zuckerrübe gewonnen. Und der wird in etwa 100 Ländern der Welt angebaut. Und zu den Hauptanbauländern zählen Brasilien, Indien, China, aber auch Thailand und Pakistan. Und dabei hat der Zuckeranbau oder auch das sogenannte süße Gold eine verhängnisvolle Rolle im transatlantischen Sklavenhandel gehabt. Das dürfen wir, glaube ich, auch nicht vergessen, denn der aus dem Zuckerrohr gewonnene Zucker war, wie ich ja schon erwähnt hatte, eigentlich bis ins Mittelalter in Europa nur für den Adel erschwinglich. Und dies änderte sich erst, als großflächige Zuckerrohrplantagen in der Karibik und in Südamerika, vor allem in Brasilien, entstanden. Und der weltweite Handel mit Zucker nahm dann einen unaufhaltsamen Aufstieg. Mehr und mehr Zucker wurde produziert und die Zuckerrohrplantagen waren aber auch sehr arbeitsintensiv. Und die Arbeitskräfte vor Ort haben dafür nicht gereicht. Und ohne diese brutale Versklavung von Millionen schwarzer Menschen aus Afrika und ihrem Einsatz auf den Plantagen wäre der rasante Bedarf und der Produktionsanstieg wahrscheinlich unmöglich gewesen.
Jetzt sehen wir ja auch, dass es immer noch so ist. Also Zuckerrohr wächst ja nicht hier bei uns, sondern kommt vor allem aus Ländern des globalen Südens und nimmt dort sehr viel Fläche ein. Und ja, je mehr Zucker wir hier verbrauchen, desto mehr muss halt auch angebaut werden. In El Salvador zum Beispiel wird immer mehr Zuckerrohr auf ganz großen Flächen angebaut, also in Monokultur. Welche Probleme sind denn mit dieser Art des Zuckerrohranbaus verbunden? Da gibt es ja zahlreiche Probleme.
Ja, auf jeden Fall. El Salvador ist ja eigentlich ein sehr kleines Land, aber trotzdem der zweitgrößte Zuckerproduzent Zentralamerikas. Da kann man sich auch schon mal vorstellen, wie viel Fläche eigentlich an Zuckerrohranbau in El Salvador verloren geht, sage ich jetzt mal ganz bewusst. Denn meist wird hier, aber auch in anderen Ländern, Zuckerrohr in riesigen Monokulturen angebaut, was wirklich verheerende Umwelt- und Gesundheitsfolgen mit sich ziehen kann. In Monokulturen ist oft der Schädlingsdruck sehr hoch. Also Betreiber, oft Großgrundbesitzer und Investoren setzen massiv Pestizide ein. Diese Pestizide sollen dann aber nicht nur Unkraut und Schädlinge töten, sondern auch das Zuckerrohr schneller reifen lassen und damit auch den Zuckergehalt erhöhen. Dafür wird zum Beispiel Glyphosat, das in Europa umstrittene Herbizid, extrem oft angewandt und auch oft per Flugzeug versprüht. Aber auch Unkrautvernichter, so Herbizide wie Paraquat und Atrazin, werden regelmäßig versprüht, die in Europa wegen ihrer Gesundheit und Umweltschädlichkeit eigentlich längst verboten sind. Und dieser erhöhte Pestizideinsatz birgt auch erhebliche Gesundheitsrisiken für die ArbeiterInnen auf den Plantagen und aber auch die umliegende Bevölkerung. Denn es wird immer wieder von Hautausschlägen berichtet, Niereninsuffizienz und mögliche Krebserkrankungen. Und El Salvador zählt zu den Regionen mit besonders schweren gesundheitlichen Auswirkungen. Denn hier wurde die sogenannte Niereninsuffizienz oder auch chronische Nierenerkrankung schon zu einer regionalen Epidemie auserkoren und ist die zweithäufigste Todesursache bei Männern. Und verschiedene Untersuchungen zeigen inzwischen sehr deutlich, dass diese Hauptursache für die vielen Nierenerkrankungen tatsächlich die hochgefährlichen Pestizide sind, allem voran Glyphosat und Paraquat. Und zudem sind auch nahezu alle Oberflächengewässer in den Zuckeranbauregionen kontaminiert und nicht mehr als Trinkwasser geeignet. Auch das Grundwasser ist stellenweise verseucht, gerade auch mit dem Herbizid Atrazin, was eigentlich wegen seines Kontaminationspotenzials für Grundwasser in Europa verboten ist. Und gleichzeitig benötigen diese Monokulturen und extremen Mengen von Zuckerrohr extrem viel Wasser, sodass der Anbau auch die Wasserknappheit in dem Land verschlimmert und immer mehr Brunnen austrocknen oder trockenfallen. Und zusätzlich verdichtet diese intensive Landnutzung natürlich auch die Böden und laugt sie aus. Aber auch soziale Probleme entstehen durch den Zuckerrohranbau. Die Ausweitung der Flächen durch diese ständig steigende Nachfrage nach Zucker verdrängt oft Anbauflächen für die Grundnahrungsmittel der einheimischen Bevölkerung. Aber auch natürliche Flächen werden mehr und mehr reduziert. Und durch diese starke Nachfrage auch nach Land werden die Pachtpreise in den Ländern in die Höhe getrieben. Und kleinbäuerliche Landpächterinnen können sich diese gar nicht mehr leisten und können Landpacht gar nicht mehr bezahlen. Und das verursacht natürlich auch Landkonflikte vor Ort. Also Ergebnis ist, dass sich El Salvador nicht mehr selbst ernähren kann und von Importen abhängig ist und somit auch natürlich von den Krisen extrem betroffen ist durch die steigenden Nahrungsmittelpreise.
Also kann man sagen, dass wirklich für El Salvador und vor allen Dingen für die Menschen, die dort leben, diese Expansion im Anbau von Zuckerrohr ja eigentlich nur negative Folgen hat. Ja, besonders die Menschen, die dort leben oder auch die auf den Plantagen arbeiten, die Menschen, da ist der Zucker überhaupt nicht süß, sondern höchst bitter. Ihr von Incota unterstützt ja auch eine Kampagne, Azúcar Amarga, was so viel heißt wie bitterer Zucker. Was bezweckt denn diese Kampagne? Also was machen die Leute auch vor Ort, um sich auch zu schützen vor diesen gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen?
Ja, also die Kampagne möchte eigentlich mehr so die Betroffenen wirklich zu Wort kommen lassen, also wirklich die Situation publik werden lassen und auch über die Folgen der großen Monokulturen und diesen rücksichtslosen Umgang mit Menschen und Natur auch aufklären innerhalb der Bevölkerung. Und außerdem sollen vor Ort auch Beschwerdemechanismen geschaffen werden, denn die Kleinbauern und Kleinbäuerinnen können sich ja gar nicht beschweren und haben auch gar keinen Zugang zu irgendwelchen Systemen, in dem sie ihre Sorgen und ihre Symptome, wenn es jetzt Richtung Pestizidanwendung geht, aber auch soziale Probleme, wo sie die loswerden können. Das heißt, Beschwerdemechanismen sind auch sehr, sehr wichtig, über die die Betroffenen dann eben über ihre Situation berichten können. Und insgesamt setzt sich die Kampagne eigentlich für Gesetze ein, die eben einen besseren Schutz der Umwelt und vor allem der Wasserqualitäten, der Wasserquellen garantieren. Auf nationaler Ebene, aber auch ganz bewusst und auch sehr, sehr wichtig auf lokaler Ebene, um eben die Produktion auf den Plantagen besser kontrollieren zu können. Und auch zum Beispiel die Machenschaften von Zuckerunternehmen, die zurzeit sich einfach brachliegendes Land einverleiben, was eigentlich der Gemeinde gehört, sie eignen sich es an und bewachen es dann privat. All diese Dinge sollen einfach aufgezeigt werden. Was wir allerdings aus unserem Partnerland mehr und mehr hören, ist, dass die Arbeit wirklich nicht einfach ist. Also der Raum für Zivilgesellschaften, die sich regierungskritisch äußern, wird durch diesen sogenannten Ausnahmezustand, den El Salvador im März 2022 verhängt hat und der Monat für Monat verlängert wird, immer kleiner und immer weniger Menschen trauen sich eigentlich als Umwelt- oder Menschenrechtsaktivisten auf die Straße zu gehen.
Ja, dann ist es auf jeden Fall auch richtig wichtig, dass ihr auch darüber hier in Deutschland auch berichtet und dass wir auch diese Informationsarbeit hier machen. Wenn man jetzt nochmal guckt, hier auch in Deutschland, was können wir denn hier als Verbraucherinnen auch tun, um ja diesen ganzen Zuckeranbau auch, also einmal, dass es weniger wird, was überhaupt verbraucht wird, und aber auch auch die Bedingungen im Anbau irgendwie zu verbessern. Du hattest am Anfang gesagt, also es gibt ja neben Zuckerrohr auch Zuckerrübe und die hat jetzt weltweit nicht mehr so die Bedeutung, aber in Deutschland spielt sie ja weiterhin eine wichtige Rolle. Also hier wird noch viel Zuckerrübe auch angebaut. Sollte man dann eher Zucker aus Zuckerrüben verwenden, anstatt Zucker aus Zuckerrohr? Was könnten denn da zum Beispiel die Vorteile sein?
Ja, das stimmt. Deutschlands Produktion ist eigentlich immer noch so hoch, dass wir immer noch einen Selbstversorgungsgrad von 100% haben. Also wir produzieren genug Zucker für unseren eigenen Bedarf. Und man muss sich mal vorstellen, also das fand ich auch sehr interessant, das habe ich gefunden in einer der Dokumente, die ich so durchforstet habe, dass noch 2021 haben wir in Deutschland eigentlich mehr Zuckerrüben als Kartoffeln angebaut. Aber jetzt zurück zu deiner Frage, Zuckerrübe oder Zuckerrohr, was ist vielleicht besser für die Umwelt, aber auch für unsere Gesundheit und für die Menschen im globalen Süden? Da würde ich mich auf alle Fälle für die Zuckerrübe aussprechen, denn Zuckerrüben sind natürlich, kommen aus Deutschland und haben dadurch natürlich auch einen geringeren ökologischen Fußabdruck. Die kurzen Wege vom Feld bis zur Zuckermühle, das spart natürlich Transportkosten und auch die regionale Wertschöpfungskette wird gestärkt. Die ländlichen Regionen profitieren von der engen Verzahnung von Anbau und Verarbeitung. Es gibt aber auch einen starken Umstrukturierungsprozess in Deutschland in der Zuckerindustrie. Also die Anzahl der Zuckerfabriken und auch die Anzahl der Rübenbauern und Bäuerinnen und der Beschäftigten hat sich in den letzten 50 Jahren auch um mehr als 50% reduziert. Das heißt, wir produzieren zwar mehr, aber weniger produzieren diese Menge. Also auch hier gibt es eine Konzentration von Produzenten und Produzentinnen, was wir natürlich in der gesamten Landwirtschaft auch sehen. Dazu hat die Zuckerrübe auch einen großen Stellenwert in der Fruchtfolge auf dem Acker und unterstützt damit auch eine vielfältigere Bodennutzung. Das heißt, sie bedeckt den Boden bis in den Herbst hinein und verbessert dadurch auch die Stickstoffverwertung im Boden und Nitrat kann besser aufgenommen werden. Gewässer können entlastet werden, weil es eben nicht so viel Runoff gibt auf diesen sonst eigentlich leeren Böden und eben auch keine Grundwasserverschmutzung. Das ist natürlich alles beim Zuckerrohr nicht der Fall. Und auch die Arbeitsbedingungen etc. etc., über die wir ja auch schon geredet haben, sind natürlich beim Zuckerrohr auch viel verheerender als bei der Zuckerrübe. Aber neben den Vorteilen darf man auch einige Kritikpunkte gegenüber der Zuckerrübe nicht vergessen. Zuckerverbände in Deutschland und anderen europäischen Ländern versuchen regelmäßig, das grundsätzliche EU-Verbot für bienengefährdende Insektizide, die sogenannten Neonicotinoide, die ja eigentlich verboten sind, für den Freilandeinsatz bei Zuckerrüben durch Anträge auf Notfallzulassungen zu unterlaufen. Also auch hier kommt es zu giftigen Pestizideinsätzen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die Herstellung von Zucker aus Zuckerrüben verbraucht extrem viel Energie und ist abhängig von fossilen Brennstoffen. Das ist übrigens auch der Grund für die rasant ansteigenden Zuckerpreise zurzeit, die wir gerade sehen. Denn der Zuckerpreis hat sich ja jetzt auch gerade mehr als verdoppelt. Von daher, das ist ein eindeutiger Link auch zu der fossilen Energie und auch zur Klimakrise. Das sollten wir auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
Okay, also ist das auch nicht ganz so einfach, sich da ganz genau auszusprechen. Also es gibt natürlich dann auch die noch Biorübenzucker, also aus ökologischem Anbau. Oder natürlich, wo man auch noch mal drauf gucken kann, Bio-Fairtrade-Zucker, auch dann Zuckerrohr. Ich möchte mit dir nochmal zum Thema Gesundheit zurückkommen. Du hattest das ja am Anfang schon angesprochen. Und wir wissen ja auch alle, dass zu viel Zucker krank macht. Du hattest auch angesprochen von der Weltgesundheitsorganisation, 25 bis 50 Gramm Zucker pro Tag maximal wird empfohlen. Doch viele liegen weit drüber. Wieso ist es denn eigentlich so schwierig, unseren Zuckerkonsum zu senken? Woran liegt das?
Ja, einerseits hat das natürlich mit dem Angebot zu tun. Zucker, wie gesagt, ist ein billiger Füllstoff, in vielen Lebensmitteln enthalten und auch nicht unbedingt ausreichend gekennzeichnet. Das Kleingedruckte in der Nährwerttabelle auf der Rückseite der Lebensmittel lesen eigentlich die wenigsten. Und das süße Gift ist quasi überall und oft auch versteckt. In Tomatenketchup 50% Zucker, Currysoße 18%, in Dosenkraut 12%. Und das sieht man eigentlich oder würde man vielleicht gar nicht erstmal so sehen, diesen Zuckergehalt. Und wie gesagt, die wenigsten lesen sich wirklich das Kleingedruckte dann auch wirklich durch. Und oft wird auch Ungesundes mit Ungesundem ersetzt, wie zum Beispiel auch bei den Fettarmen oder den sogenannten Light-Produkten, weil da bezieht sich Fettarm bezieht sich natürlich auf den Fettgehalt, weil Fett ein Geschmacksträger ist, der bei fettarmen Produkten reduziert ist. muss der Hersteller oder die Herstellerin den Gaumen mit anderen Zutaten zufriedenstellen. Und hier wird dann oft mit Zucker getrickst und einfach das Fett mit Zucker ersetzt. Also von daher, man weiß immer nicht so wirklich richtig, was ist gesund. Es wird auch sehr viel gespielt mit Namen, mit gesunden Bildern auf der Werbung etc. etc., sodass es eigentlich für den Verbraucher und die Verbraucherin eigentlich sehr schwierig ist, wirklich auch immer diesen Zuckergehalt zu sehen. Und ja, und außerdem verknüpft die Werbung natürlich auch geschickt Süßigkeiten mit lachenden Menschen. Die Protagonisten sind gärtenschlank und schön und Süßigkeiten zum Beispiel wie die Milchschnitte oder Jogurette werden wegen der enthaltenen Milch als gesund dargestellt. Das ist natürlich eine Irreführung, vor allem auch von Kindern und Jugendlichen, die dadurch dann früh geprägt werden. Und meiner Meinung nach ist es auch immer noch grotesk, dass zum Beispiel Fußballspieler Werbung für Coca-Cola machen.
Ja, da sprichst du was Wichtiges an. Also eigentlich ist die Lebensmittelindustrie wirklich aufgefordert, ja, Zuckergehalt zu reduzieren. Okay, wir wissen, warum sie es nicht machen. Es ist billig, aber es gibt natürlich auch eine Verantwortung und im Moment gibt es eine Kennzeichnung, die ist freiwillig. Die von Unternehmen auf zahlreichen Produkten ist es jetzt schon zu finden. Das ist der Nutri-Score, eine Art Lebensmittelampel. Kannst du uns einmal kurz erklären, wie dieser Nutri-Score überhaupt funktioniert und kann diese Kennzeichnung helfen, den Zuckerkonsum zu senken? Was meinst du dazu?
Ja, ist auch wieder so eine Frage, die nicht so eindeutig zu beantworten ist. Also mittlerweile ist ja dieser Nutri-Score auf vielen Verpackungen zu sehen und VerbraucherInnen können damit die Nährwertzusammensetzung von Lebensmitteln erkennen und sie mit anderen Produkten sozusagen vergleichen. Und die Bewertung reicht dann vom A auf einem schönen dunklen Grün bis zum E vor rotem Hintergrund. Und mit A werden die hochwertigen und gesünderen Produkte gekennzeichnet und mit E die eher ungesünderen Nahrungsmittel. Und schädliche Produktbestandteile wie Zucker oder gesättigte Fettsäuren oder Salz werden dann mit gesundheitsfördernden Bestandteilen wie Ballaststoffe, Eiweiß, Obst, Gemüse, Nüsse nach einem gewichteten Punktesystem sozusagen verrechnet. Das Problem dabei ist, und das hattest du auch schon kurz erwähnt, ist, dass es eben freiwillig ist. Das heißt, Hersteller sind nicht verpflichtet, diesen Nutri-Score auf ihren Lebensmittelverpackungen zu drucken. Also wer Junkfood anbietet, wird diese Lebensmittelampel im Zweifelsfall auch nicht nutzen. Und das Bewertungssystem ergibt auch für manche Produkte mit viel Zucker trotzdem ein irreführendes A oder B, weil vielleicht andere gesunde Inhaltsstoffe drin sind und in diesem Punktesystem der Zucker vielleicht nicht eindeutig rauskommt. Und es fehlt auch noch eine EU-einheitliche Regelung für diesen Nutri-Score. Also da sind wir noch auf einem langen Weg dahin. Nur der Nutri-Score würde sicherlich nicht den Zuckergehalt in den Nahrungsmitteln reduzieren und auch nicht unbedingt den Zuckerkonsum senken.
Also wenn jetzt eine Freiwilligkeit bisher auch noch nicht so wirklich wirkt, braucht es ja gegebenenfalls noch mal weitere politische Maßnahmen, die Lebensmittelindustrie tatsächlich in die Pflicht zu nehmen. Es gibt da auch bereits positive Erfahrungen aus verschiedenen Ländern, die eine Zuckersteuer zur Regulierung des Zuckerkonsums eingeführt haben. Kannst du da ein Beispiel geben, wie diese Steuer funktioniert? Und auch noch mal deine Einschätzung interessiert mich, warum wird dies nicht auch von der deutschen Regierung bereits aufgegriffen?
Ja, weltweit haben eigentlich mittlerweile mehr als 50 Regierungen eine Abgabe oder Steuer auf Zuckergetränke eingeführt. Und das wird eigentlich auch immer wieder in Deutschland verlangt, ist aber noch nicht eingetreten. Beispiele für andere Länder. In Mexiko zum Beispiel wurde Anfang 2014 eine Steuer in Höhe von einem Peso pro Liter gezuckerten Getränk eingeführt. Und das Ergebnis war, dass der Verkauf von Limonade um knapp 10% innerhalb von einem Jahr gesenkt wurde. Das bedeutet, die Leute entwöhnten sich von gezuckerten Flüssigkeiten und tranken wieder mehr Wasser. Ein anderes Beispiel ist, Großbritannien hat die Da hat die Regierung schon seit 2018 eine Zuckersteuer eingeführt und Unternehmen müssen dementsprechend eine Steuer für stark gezuckerte Getränke abführen. Und hier ist es so, dass zum Beispiel oder damals 2018 war es so, das sind die Daten von 2018, für einen Zuckergehalt von 5 Gramm pro 100 Milliliter werden 18 Pence pro Liter erhoben und bei mehr als 8 sogar 24 Pence. Also viele Hersteller haben in Reaktion darauf diesen Gehalt, den Gehalt des Süßen in den Softdrinks deutlich verringert. Generell, und das ist das Besondere auch an Großbritannien, war, dass eben den Getränkeherstellern 2 Jahre Zeit gegeben wurde, um auf die Steuer zu reagieren und im Zweifel ihre Rezepturen anzupassen, um weniger zahlen zu müssen oder die Steuer vielleicht sogar ganz zu vermeiden. Und tatsächlich haben dann wirklich viele Konzerne ihre Rezepte angepasst und sind da leider dann auch auf Süßstoff umgestiegen. Denn dort ist es so, dass kalorienfreie oder extrem kalorienarme Zuckerersatzstoffe eben nicht ausdrücklich besteuert wurden. Und aus diesem Grund ist eben auch dieser gewünschte Effekt noch nicht ganz erzielt worden, dass wirklich auch die Übergewichtigkeit zurückging in dem Maße, wie es erhofft war. Denn durch den Umstieg auf Süßstoff, der häufig sogar noch süßer ist als Zucker, werden die Kinder immer noch an diesen süßen Geschmack gewöhnt, was dem Problem der Fettleibigkeit ja nicht unbedingt entgegenwirkt. Und aus diesem Grund fordern auch Ernährungsexpertinnen und Verbraucherschützerinnen hierzulande eine solche Softdrinksteuer, wenn ich sie so nennen mag, die allerdings eben auch auf Zuckerersatzprodukte wie Süßstoff angewendet werden soll. Warum sind wir da noch nicht? Warum haben wir noch keine Zuckersteuer eingeführt? Ich denke mal, dass die Lobby wirklich sehr stark ist und da auch sehr hohen Einfluss hat, was diese Zuckersteuer angeht. Im Mai 2022 wurde vom BML geäußert, dass noch neue Ergebnisse abgewartet werden sollen, bevor dann wirklich eine Positionierung bezüglich einer möglichen Einführung einer Zuckersteuer in Deutschland vonstatten gehen kann. Da warten wir mal ab. Die Frage ist, ich denke, es gibt schon genug Beweise dafür, dass eine Zuckersteuer was bringen kann. Allerdings natürlich sind die Argumente von der Zuckerlobby, dass es eben nicht nur der Zucker ist, sondern auch der Fettgehalt in der Ernährung und dass nur durch eine Zuckersteuer nicht unbedingt eine Verbesserung in der Lebensqualität oder in den Nahrungsmitteln zu sehen ist. Das heißt, klar, das stimmt. Man müsste natürlich insgesamt einen ganzheitlichen Ansatz nehmen, wo eben der Nutri-Score, die Zuckersteuer, aber eben auch gesunde Ernährung, Bewegung und so weiter im Programm mit drin steht. Aber die Zuckersteuer könnte ein guter erster Schritt sein in die richtige Richtung.
Einen weiteren Schritt hat ja jetzt die Bundesregierung auch vorgelegt. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat einen Gesetzesentwurf zur Regulierung von an Kindern gerichtete Werbung vorgelegt. Also es geht vor allen Dingen mit Blick auf die Kinder, dort den Zuckerkonsum auch zu reduzieren. Was sieht denn dieses Gesetz vor? Und ja, wie schätzt du das ein? Wird dieses Gesetz so wie vorgelegt auch kommen? Oder wird die Lebensmittelindustrie da noch mal ja auch stark Einspruch erheben?
Ja, also sie wird sicherlich stark Einspruch erheben, denn diese neuen Regelungen sollen ja die bisherigen freiwilligen Selbstverpflichtungen ablösen, die ja nicht funktioniert haben. Von daher wird da sicherlich sehr viel Gegenwind kommen und das sehen wir ja auch schon in den Medien, dass immer wieder Argumente dagegen ausgesprochen werden, wie zum Beispiel, man sollte keine Person bevormunden oder vorschreiben, was man essen soll. Es geht um das ganzheitliche Umdenken und so weiter. Aber erstmal, was soll das überhaupt, oder was beinhaltet dieses Werbeverbot eigentlich? Das Verbot soll für Fernseh- und Radiosendungen und Online-Netzwerke wie YouTube von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr abends gelten. Und als Messlatte für den Zuckergehalt im Grunde in den Nahrungsmitteln sollen Nährwertprofile der Weltgesundheitsorganisation dienen. Das Verbot soll aber auch für Zeitungen und Zeitschriften, Broschüren gelten, die sich halt von der Aufmachung her auch an Kinder richten. Und es soll auch keine Außenwerbung im Umkreis von 100 Metern zu Schulen oder Kitas, Spielplätzen und Freizeiteinrichtungen geben. Und auch eben kein Sponsoring. Und kontrolliert werden soll das Ganze dann durch die Marktüberwachungsbehörden der Länder. Meiner Meinung nach ist das ein Schritt in die richtige Richtung, denn wie gesagt, die bisherige freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen hat ja nicht dazu geführt, dass Kinder effektiv vor solcher Werbung geschützt werden. Und wir haben da einfach eine Schutzverpflichtung Kindern gegenüber, denn Kinder erkennen Werbung oft nicht als solche und sind daher auch besonders empfänglich für diese Werbung. Genau, also dafür, also deswegen spreche ich mich, ich selber persönlich spreche mich da sehr stark für diese Kinderwerbung aus. Ob diese Kinder, nicht Kinderwerbung, das Verbot der Kinderwerbung, ob dieses Verbot wirklich durchgesetzt wird, ist unheimlich schwierig zu sagen. Ich hoffe es sehr, aber ich glaube, wir müssen da wirklich auch mit starkem Gegenwind rechnen.
Ja, damit ja, denke ich, ist auf jeden Fall zu rechnen. Und ja, wir können nur von unserer Seite ja unsere oder weiter auch aufklären und nochmal zu allen Themen rund um Zucker, die damit verbunden sind, informieren. Ich würde gerne von dir nochmal zum Schluss ja gerne in einem Satz hören, wie ist denn ja deine Vision für eine ernährungs- und klimagerechte Zukunft?
Ja, also in einem Satz würde ich das vielleicht versuchen zusammenzufassen, eine Ernährungsweise, die gleichzeitig gesund und nachhaltig ist, um die Zunahme ernährungsbedingter Krankheiten und dann aber auch die negativen Auswirkungen unserer Ernährungsweise auf die Umwelt in den Griff zu bekommen. Und diese Art von Ernährung sollte zugänglich sein für alle und das nicht nur für Deutschland, sondern auch für die Länder des globalen Südens.
Danke dir, Silke. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch.
Ja, danke dir und nochmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Unglaublich, welche verheerenden Folgen der hohe Verzehr von Zucker hat. Schaut doch mal, wie hoch euer Zuckerkonsum ist und achtet auch darauf, wo euer Zucker herkommt. Bio und Fairtrade ist da eine gute Wahl. Wir von der Agrarkoordination werden die Pläne der Bundesregierung zur Reduzierung des Zuckerkonsums in Deutschland weiter im Blick haben und Forderungen für mehr Gesundheits- und Umweltschutz stellen. Weitere Infos gibt auch unser Dossier Bittersüßer Zucker, das gemeinsam mit Incota herausgebracht wurde. Das Heft kann auf unserer Website bestellt werden unter www.agrarkoordination.de. In den Shownotes findet ihr wie immer auch noch weitere Infos rund um den Anbau und Verzehr von Zucker. Ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast weiter folgt, abonniert ihn gerne und schreibt uns auch Kommentare an podcast@agrarkoordination.de. Schaltet also auch gerne bei der nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt, ist was.